Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit einem Mental Health Coach. Woran du einen Burnout erkennst und was du dagegen tun kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Diese Episode wird gesponsert von Joblitz.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblitz.
So, ich darf mal wieder anfangen. Letzte Woche durfte Ellen die Folge beginnen. Sie hat uns einen Beruf mitgebracht. Und diese Woche bringe ich mal wieder einen Gast mit. Und Ellen hat mal wieder überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Und ja, ich sag's ja immer so gerne. Das virtuelle Mikro reiche ich rüber. Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Danke für das Intro. Ich bin Tino Fuchs und freue mich erstmal hier zu sein. Freue mich auf den Podcast, freue mich auf die Fragen und auf die Roasting-Time, die von euch wahrscheinlich auch kommen wird. Und welchen Beruf bringe ich mit? Ich bin Mental Health Coach. Das ist so die Stilrichtung, in der ich meine Coachings ableite. Aber der Schwerpunkt, also der Oberbegriff, fällt unter das Executive Coaching.
Spannend. Also wir haben heute einen Coach im Podcast. Man hört ja vieles immer darüber. Aber das ist halt, sag ich mal, kein standardmäßiger Beruf. Was hat dich denn am Anfang, sag ich mal, deiner Karriere dazu bewegt, Coach zu werden? Also gab es vielleicht ein persönliches Ereignis oder eine bestimmte Erfahrung, wo du gesagt hast, okay, ich spezialisiere mich jetzt darauf, vor allem auch im Bereich Mental Health und Stress. Ja, wie bist du dazu gekommen? Nimm uns mal ein bisschen mit bei deinem Werdegang.
Vielleicht lacht ihr jetzt oder vielleicht wird der eine oder andere denken, okay, das ist nicht der typische Weg. Ich habe mich selbstständig gemacht 2019 und ich wusste damals tatsächlich gar nicht genau, was Coaching ist. Und hatte aber einen Studiengang, also ich war lange in Australien, habe dort eine Selbstfindungsphase gehabt, weil ich selber aus einem Burnout oder einer Überlastungsdepression kam und nach meinem Bachelor total unzufrieden war und einfach gar keine Ahnung hatte, was ich wollte. Also ich stand wirklich vor so einem Punkt, diese typische Quarterlife-Crisis, so Mitte 20, ey, fuck, was will ich überhaupt vom Leben? Und bin ich falsch abgebogen? Keine Ahnung, wo ich hin wollte. Und dann stand ich da und dachte, was ist am weitesten weg von Deutschland? Ja, so mit Australien und Neuseeland. Und dann bin ich nach Australien gegangen, weil da die Partys ganz gut sein sollten. Da habe ich dann auch mich sehr gut ausgelebt, habe da eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und bin dann irgendwann ja, im Rahmen dieser Reise auch dem Buddhismus habe ich kennengelernt und habe gemerkt, okay, dieser ganze Schmerz, den du irgendwie in dir trägst und all das, das kommt aus dir und in dir. Das ist egal, wie weit du von Deutschland weg bist, das ist in dir. Es gibt natürlich Sequenzen im Außen, die das mitbringen. Und so habe ich mir dann gedacht, ich komme zurück nach Deutschland und beginne ein Studium. Und jetzt beantworte ich deine Frage auch, Ellen. Ich bin dann zurück nach Deutschland, habe zu meinem Vater gesagt, also ich habe ihn angerufen, hey Papa, ich komme zurück, aber ich mache meinen Master, weil das hat er sich immer gewünscht, dass ich bloß meinen Master mache, damit ich irgendwas Vernünftiges mache. Und er meinte, ja, mit welchem Schwerpunktfach denn? Ich so, ja, keine Ahnung, aber ich mache irgendwas. Und dann habe ich mich dort entschieden für betriebliches Gesundheitsmanagement und der zweite Schwerpunktfach war Coaching. Und ich dachte tatsächlich, weil ich früher als Personal Trainer unterwegs war, das wäre Fitness-Coaching. Das war eigentlich nur falsch abgebogen und das war eigentlich psychologisches Coaching gewesen und ich war auch total verwirrt, als ich dann da saß. Ja, so ist es dann passiert und habe mich dann währenddessen selbstständig gemacht und habe mich so ein bisschen in dieses Coaching dann verliebt.
Also total der geile Werdegang eigentlich.
Ich kann das auch super gut nachvollziehen, weil ich hatte auch so eine Lebenskrise, sage ich mal, mit Anfang, Mitte 20 und wusste auch gar nicht so, wo ich im Leben stehe und was ich machen soll. Deshalb super spannend zu hören, wo du dann abgebogen bist, wo du dich dann selbst gefunden hast.
Ja, also der Punkt, wenn man jung ist und irgendwie, also in einer Situation, wo man nicht genau weiter weiß, wo man hin möchte, welchen Weg man vielleicht einschlagen möchte, das ist, glaube ich, fast jedem jungen Menschen bekannt. Und vor allem auch mit diesem ganzen Druck, du musst dich entscheiden, irgendwie einen Job auszusuchen oder du musst man sagt ja nicht mehr Lehre, aber man sagt ja irgendwie Ausbildung oder Studium oder irgendwas in diese Richtung. Und ich zum Beispiel habe einfach das Erstbeste genommen, weil ich einfach noch gar keine Ahnung hatte, weil ich noch nicht in meiner Persönlichkeit gereift bin. Und das hat mich dann über Umwege, über den Körper dann zum Geist und vom Geist auch so ein bisschen in dieses Seelenthema reingekommen, also zu verstehen, wie das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ja, also das war der Punkt. Und entschuldigt bitte die Geräusche, das ist mein Hund.
Ich habe es mir schon gedacht, dass es bestimmt ein Hund ist. Oh.
Ja, das ist meine, ich habe einen Babywelpen und die hat gerade meine Laptoptasche gefunden und zieht die hier gerade über den Boden. Und ich muss ihr die mal kurz aus dem Mund nehmen, aber ich höre euch. Also würde es ja nicht wundern, wenn ich kurz unterm Tisch verschwinde.
Alles gut, alles gut. Ja, aber irgendwie so gefühlt hat jeder so Anfang 20 so eine Krise. Also ich kann jetzt auch behaupten, ja gut, bei mir war es auch so, ja gut, du bist 20, du hast noch nichts in deinem Leben erreicht, was eigentlich vollkommener Bullshit ist. Man will ja immer so das Beste und der Beste irgendwie in allem sein, mit 20 quasi schon zu wissen, ja, ich mache den Job 40 Jahre. Ja, Leute, ist halt einfach nicht so.
Ja, vor allem hat sich die Arbeitswelt ja auch total verändert. Also wenn du davon ausgehst heutzutage, dass du 40 Jahre in einem Unternehmen bleibst, was vielleicht vor 20 Jahren noch der Ursprungsgedanke war, dann liegst du halt einfach falsch. Und das ist auch vollkommen okay, also in vielen Berufen reinzuschnuppern und Sachen auszuprobieren. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt 5 Jahre diesen gleichen Job mache. Also immer mit Schwerpunkt Mental Health, mit Resilienz. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich das mache. Und ich hätte mich auch nicht als so konstant abgestempelt. Aber das funktioniert doch ganz gut.
Oh, das klingt ja schon mal positiv. Klingt aber auch ehrlich gesagt nicht so nach so einem typischen 9-to-5-Job. Wenn du mal so einen typischen Arbeitstag beschreibst, wie würde der denn bei dir aussehen?
Ja, nee, 9-to-5 ist es tatsächlich gar nicht. Der Arbeitstag und der ganze Ablauf dessen, das muss ich mal kurz hier. Mein Hund, ey, das tut mir so leid, Leute.
Was hast du denn für einen Hund?
Ey, ich zeig sie euch mal kurz.
Ja, Ellen, jetzt zeig noch dein Felix, dann haben wir eine Tierparty. Oh Gott, wie heißt
das
sie?
Das ist Mochi, sie ist ein Samoyedenweibchen. Und das ist, glaube ich, mit die anstrengendste Rasse von der Erziehung, weil die so viel Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn sie die nicht bekommen, dann glauben halt die Sneaker oder die Schuhe halt dran. Oder was halt sonst im Raum rumliegt. Und ja, deswegen ist die gerade auch so ein bisschen aufgedreht, weil wir gerade noch spazieren waren. Aber ja, mein Alltag, genau, wie gesagt, ich habe einen Hund, deswegen, der ist natürlich mit im Alltag. Ich stehe tatsächlich jetzt, aktuell ist es so, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und um 5 Uhr, weil ich ja so viel organisieren muss, versuche ich morgens in der ersten Zeit meinen Tag zu organisieren. Also das heißt, ich gehe von 5, meditiere ich so bis 5:30, 5:45. Dann plane ich so ein bisschen meinen Tag und dann bin ich ab 6 Uhr im Fitnessstudio, um da irgendwie meinen Sport abzubilden, weil ich diese Balance noch brauche. Weil ich früher ein sehr körperlicher Typ war, so viel Bewegung brauchte und die, es wird natürlich mit dem Alter weniger, aber also ich brauche das tatsächlich noch. Und dann mache ich Sport, gehe dann kurz in die Sauna und dann bin ich ab 8 Uhr wieder zu Hause, mache eine Hunderunde und ab 8:30, 9 geht mein Arbeitstag los. Bis Open End eigentlich. Also es gibt Phasen, da bin ich dann bis 23 Uhr oder 0 Uhr am Arbeiten, also immer mit Sequenzen, auch mal Kundendinner oder Lunch ist immer dabei. Aber es gibt auch Phasen, da arbeite ich ganz normal klassisch dann auch bis 5 und sage, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt lasst mich mal in Ruhe und macht dann auch den Laptop aus. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber es ist halt kein 9-to-5, es ist viel flexibler. Aber dafür, wenn Projekte dann gut laufen oder wenn du gerade eine Phase hast, in der das Projektleben sehr intensiv ist, dann arbeitest du in der Regel 10 bis 12 Stunden am Tag. Doch, das kann man schon sagen.
Okay, wie sieht so ein typisches Projekt aus? Ich nehme jetzt einfach mal die Frage, die kam mir jetzt gerade so.
Im Executive, vielleicht auch jetzt mal als Erklärung, wenn ich als Executive Coach unterwegs bin, coache ich meistens Menschen aus der Wirtschaft, aus Beratungsunternehmen, auch zum Beispiel also die Big Four, also sind vielleicht bekannt, oder die MBBs, das sind die typischen Strategieberatungen und auch Wirtschaftsprüfungen, die ich begleite. Also dort begleite ich die Menschen B2C, also als Einzelkunden. Das ist so mein klassisches Modell. Und ein Projekt wäre beispielsweise, wenn eine von diesen Führungskräften sagt, Herr Tino, ich habe das Gefühl, ich bin kurz vorm Burnout und ich will meine Resilienz verbessern oder meine Leadership-Strategien verändern oder verbessern. Und dann sieht das so aus, dass man ein Onboarding startet und das Projekt dann so aufbaut, dass du dir überlegst, strategisch überlegst, welche Methoden, welche Tools, welche Punkte können helfen, um diese Person eine neue Perspektive zu geben und vor allem eine neue Priorität. Also zu erkennen, dass das, was sie gerade tut, dazu geführt hat, dass sie kurz vorm Burnout steht oder Burnout-Gedanken hat. Und so sieht das aus. Also in dem Moment, wenn jemand mein Kunde ist, sind seine Probleme meine Probleme und ich gehe mit den gleichen Problemen schlafen. Also das ist so versuche ich das immer zu erklären, weil es ist unser beider Ziel, dass die weggehen und wenn wir es nicht erreichen, habe ich die gleichen Themen. Also dann denke ich ja auch darüber nach und mein Wohlbefinden wird auch weniger.
Boah, aber voll krass, dass dann auch deine Probleme werden. Also ist das nicht voll belastend für dich?
Ja, ich weiß nicht, kennt ihr den, also es gibt doch diesen Spruch, wer ist das HR fürs HR oder wer ist wo sind die Psychologen für die Psychologen? Und eigentlich kannst du das eins zu eins auf mich übertragen. Ich hatte letztes Jahr so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich arbeite viel zu viel und ich bin selber kurz vorm Burnout und das war dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das war ganz schrecklich, weil ich gemerkt habe, ich hatte viel zu viele Coachings, habe einfach nicht Nein gesagt oder habe gemerkt, wow, ich habe einen kleinen Höhenflug gehabt, wow, ich habe so viele Projekte und ich bin auf großen Bühnen und habe ein Buch veröffentlicht und alles lief. Es lief halt alles sehr extrem gut. Und wenn du in der Selbstständigkeit bist, willst du diese Welle reiten. Du willst so viel davon mitnehmen, weil du weißt nicht, wie lange das anhält und wann das nicht alles vorbei sein könnte. Ja, das war dann bei mir auch etwas zu viel und ich bin in so ein altes Muster zurückgeraten, was mich damals auch in meinen Burnout oder meine Überlastungsdepression reingeführt hat. Und ja, so ist es dann halt gewesen. Und dann merkst du, fuck, du bist genau da wieder drin. Du hast die Grenzen nicht eingehalten. Du bist in der gleichen Sequenz wieder drin und du musst dich jetzt um dich kümmern. Und das habe ich dann versucht auf Fuerteventura von Januar bis Ende März. Und es ist mir semi gut gelungen, würde ich sagen.
Aber bei deinem Job, ich meine, du lernst ja die unterschiedlichsten Typen von Menschen kennen. Also es können CEOs sein oder in einer Firma spezielle Menschen, auch verschiedene Typen von Menschen. Aber ist dir vielleicht mal aufgefallen oder hast du es beobachtet, dass es vielleicht bei diesen unterschiedlichen Menschen den einen und bestimmten Auslöser gibt, warum man kurz vor einem Burnout stehen kann oder warum man so gestresst ist? Gibt es da vielleicht einen Faktor oder gibt es mehrere, die immer wieder auftreten?
Damit wir auch selber wissen. Okay, jetzt stopp.
Ja, auch gut für uns.
Weil es ist, ich würde tatsächlich sagen, man kann das sogar geschlechterspezifischer machen. Also es gibt, also ich kann zumindest bei Männern schneller erkennen, dass die so ein Thema haben, weil Frauen in der Regel mit ihren Emotionen besser klarkommen als Männer. Oder zumindest sie besser verstehen. Sagen wir es mal so, die verstehen zumindest eher, was ist das überhaupt hier für eine Emotion und setzen sich damit auseinander. Vor allem, weil Frauen halt auch eher mit Hormonschwankungen zu tun haben, was natürlich zur Folge hat, dass man eher Emotionen spürt, seitdem ihr klein seid. Und das haben Männer tendenziell weniger und dieses alte Bild ist noch ganz stark im Kopf, dass man nicht schwach sein darf, Emotionen hat, was mit Schwäche zu tun. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte oder der größten Punkte, dass die Männer ihre Emotionen nicht leben und sie in sich hineinfressen, unterdrücken und kein Ventil haben, sie rauszulassen. Das äußert sich dann in Impulsivität. Für mich der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass die meisten Leute, die kurz vor dem Burnout sind, auch unspezifisch, es gibt mal übergreifend, sagen wir es mal so, ist der Wunsch nach Anerkennung. Dass all die Menschen unbedingt anerkannt, respektiert und gesehen werden wollen. Und jeder sucht sich dafür so seine Möglichkeit, das im Außen zu zeigen. Manche machen es bei Instagram, andere bei TikTok, andere im Business. Und diese Menschen haben irgendwann diese Strategie entwickelt, ich werde gelobt oder ich werde anerkannt, ich werde gesehen, wenn ich erfolgreich bin. Das fängt mit dem Studium an in einer Elite-Uni. Das geht weiter, wenn man die besten Noten schreibt. Das geht dann so weit, dass die Eltern sagen, wow, das hast du klasse gemacht. Und man fühlt sich dann bestätigt und sammelt dann diese Bestätigungen ein. Und so entsteht das, dass man sagt, ich muss immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter, weil nur wenn ich das mache, werde ich anerkannt, geliebt, gewertschätzt. Und das ist der Ursprung eines jeden Menschen. Jeder Mensch möchte eigentlich nur geliebt werden. Und würden wir nicht geliebt werden als Kinder, würden wir sterben, weil unsere Eltern für uns verantwortlich sind. Und das ist einfach der wichtigste Punkt. Und wir dieses Vertrauen halt eigentlich als Baby in uns hatten, aber wir denken, oder beziehungsweise in uns entsteht dann oft dieses Muster zu sagen, ey scheiße, wenn ich jetzt hier nicht anerkannt werde, wenn ich jetzt hier nicht liefere, wenn ich jetzt hier nicht den nächsten Jobtitel erreiche, dann könnten die Leute sehen, dass ich es vielleicht doch nicht so krass bin oder dann könnten die enttäuscht sein oder ich habe es einfach nicht geschafft und man selber macht davon seinen Selbstwert abhängig. So, das ist der Ursprung, würde ich sagen. Ich hoffe, deine Frage hat sich beantwortet.
Ja, hat sich auch viel für mich persönlich gerade erklärt, muss ich wirklich sagen. Also woher manchmal Dinge kommen. Also ich bin sehr oft sehr gestresst, also auch mental. Ja, es macht Sinn. Also ich kann das nachvollziehen, woher das kommt.
Vielleicht auch da als Gegenfrage, wenn du sagst, du bist viel gestresst, hast du dich schon mal gefragt, was der größte Auslöser ist für deinen Stress?
Ja, dass ich mir selbst zu viel Druck mache, weil ich so viel erreichen möchte, weil ich auch von den anderen gesehen werden möchte. Also so kann ich mir das ist deswegen und dann noch eine Stufe drauf und im Endeffekt kommt es daher, weil ich auch gerne vielleicht das Lob haben will oder sagen, boah, das hast du richtig geil gemacht, sowas, ja. Und deshalb ist der Druck an mich selbst super hoch.
Ja. Und dann könnte man jetzt in die Vergangenheit reisen und einfach mal so fragen, hey, wie war es in deiner Kindheit? Für was wurdest du am meisten gelobt? War das gute Noten? War das, wenn du was richtig gemacht hast? War das, wenn du irgendwie etwas gut gemacht hast? Waren das das größte Lob, was du dafür bekommen hast?
Jetzt wird es richtig psychologisch hier, ey. Ja, interessant.
Ja, voll. Und persönlich.
Jetzt werden wir geroastet.
Das geht nach hinten los. Oder gar nicht. Also entweder ist es was Großes passiert und dafür oder gar nicht, ja.
So, und jetzt, ich gehe auch nicht tiefer, Ellen, keine Sorge, weil es ist bei mir das Gleiche. Und der Grund für meine Depression, also Burnout ist nichts anderes als eine Überlastungsdepression und eine Depression ist eigentlich, und die wird auch noch untergliedert, ist auch das ist nicht ganz richtig, aber das will ich gar nicht so tief aufnehmen. Aber das ist der Grund. Ich bin Adoptivkind, also ich bin adoptiert. Und ich war im Heim, ich kann mich aber nicht dran erinnern, bis ich 2 war, 2,5. Und dann kam ich zu Adoptiveltern. Und allein dieser Gedanke, also allein das schon zu nehmen, dieses, ich wurde abgelehnt, obwohl ich ja gar nichts dafür konnte, aber Kinder beziehen alles auf sich. Und allein das ist dieser Ursprungsloop in mir, dieser Ursprungsschmerz, dass ich immer denke, ich werde abgelehnt, man will mich nicht und ich muss dafür extra die Extrameile gehen, muss mich mehr zeigen als andere, muss aktiver sein auf Social Media und bei meinem Job und muss meinen Job besonders gut machen, um endlich anerkannt zu werden, dass ich auch weiß, ich werde nicht mehr abgelehnt, ich werde nicht mehr von anderen Leuten zur Seite geschoben. Und das, um das persönlich bei mir zu bleiben, ist der Grund für meine Sachen. Also warum ich diesen Drive habe und immer wieder 10, 12, 13 Stunden, 14 Stunden am Tag arbeite und das auch nicht in einem gesunden Maße manchmal. Und so kommt, da kommt es her und das kann man selber bei sich erkennen. Und so würde ich es jedem empfehlen. Sorry fürs Roast, Ellen.
Ja, alles gut, danke für den Einblick in mich selbst auch.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei dir selber merkst, okay, ich bin super gestresst, ich arbeite viel zu viel und ja, du hast vorhin mal erzählt, du hast eine Auszeit dann gebraucht, aber was würdest du jetzt jemanden raten, den du quasi Burnout diagnostiziert hast, also halt einen Klienten von dir, was würdest du denn jetzt so als Tipp geben, so das ist der erste Step, was du machen kannst?
Ja, erstmal, das würde ich keinen Burnout diagnostizieren, weil das obliegt mir nicht. Also das darf ich nicht, ich bin ja kein Arzt. Also ich kann nicht den Befund geben. Und Burnout ist auch nur die Verschönigung von einer Depression. Also es gibt eigentlich das Krankheitsbild Burnout gar nicht. Das ist einfach nur im gesellschaftlichen Kontext verschönigt. Also es ist einfach, dass die Leute sagen, ja, das ist jetzt ein Burnout, weil das einfach anerkannter ist als eine Depression. Was würde ich jemandem raten? Wir Menschen brauchen gesunde Routinen. Und es kommt natürlich an, wo kommt's her? Also was könnte der Ursprung von all dem sein? Das heißt, wenn Ellen jetzt einen anderen Ursprung hat als ich oder als du, Helena, das ist total Typsache, wo du die Person herkommt und ob die Person schon eine gute emotionale Granularität hat, also ein Verständnis von Emotionen, welche Nuancen die Emotion mitbringt. Welche Nuancen von Emotionen man hat. So gibt es zum Beispiel Wut, das ist eine rote Emotion. So gibt es aber zum Beispiel auch Enttäuschung und das ist dann eher eine blaue Emotion. Und dann gibt es auch Mixformen und dann gibt es vielleicht anstatt Wut gibt es bestimmte Emotionen, die nicht ganz so rot ist, aber die auch einen roten Ton hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, frustriert sein oder wobei das ist auch eher zum Teil blau. Aber so kannst du das dann einschätzen. Und wenn die Person das schon gut hat, dann kann sie besser damit umgehen und müsste mehr mit Zeit, mit so Timeslots arbeiten, in der sie sich selber zum Beispiel Emotionstagebuch führt, wo sie selber mal erkennt, welche Emotionen haben sich über den Tag angestaut. Mein wichtigster Hinweis, weil ich jetzt nicht für jeden Menschen sprechen kann, wenn wir beim Thema Emotionen bleiben, stellt euch mal eine Kammer vor. Nehmen wir mal dich, Helena. Du hast so eine Kammer. Ja, und diese Kammer schmeißt du jedes Mal, wenn etwas auf der Arbeit passiert, wenn Ellen dich beleidigt, wenn du irgendwo nicht die Anerkennung...
Das ist häufiger als gedacht.
Genau, das kann ich mir vorstellen. Wenn du irgendwo eine Beleidigung bekommst, wenn irgendjemand dir nicht die Wertschätzung gibt, wenn deine Eltern dich nicht so anerkennen, deine Geschwister, deine Freunde, irgendwo im Job und da passiert etwas mit dir. Das passiert, also etwas funktioniert nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und es kommt eine Emotion auf. Und es gibt Emotionen, die mögen wir, das sind Emotionen wie Freude, ja, Zufriedenheit, glücklich sein, die wollen wir ja spüren, aber die Emotionen, die wir nicht spüren wollen, die schmeißen wir weg, die verstecken wir. Und das, stell dir mal eine Rumpelkammer vor. Jetzt machst du diese Rumpelkammer auf und du hast nie Bock aufzuräumen und schmeißt da immer alles rein. Mhm. Was passiert nach einem Jahr mit der Rumpelkammer?
Die wird ziemlich voll sein und aus allen Nähten platzen.
So, und was passiert aber nach 2 Jahren mit der Rumpelkammer?
Ja, da wird die Tür aufgemacht und dann kommt alles entgegen.
Und das ist ein Burnout. Okay. Und das ist dieser eine Schlag ins Gesicht, wenn du auf einmal nicht mehr funktionierst und denkst, fuck, was ist denn jetzt los? Weil du von der schieren Masse an Emotionen überschwemmt wirst, weil die dir ins Gesicht fliegen, also entgegenfliegen und du kannst sie gar nicht handeln, weil wie willst du es aufräumen, weil da Sachen kreuz und quer erneut gespürt werden. So kann es sein, dass Leute vor mir sitzen und auf einmal anfangen, über ihren verstorbenen Hund, den sie mit 14 hatten, zu weinen. Und ich denke mir, okay, wo kommt das her? Aber das ist eine Emotion, die mit 14 verdrängt worden ist. So tief geht das runter. Und nur weil du diese Rumpelkammer einmal öffnest und dir das entgegenfliegt, heißt es nicht, dass sie dann aufgeräumt ist. Du musst halt Strategien entwickeln, um diese Rumpelkammer immer wieder aufgeräumt zu halten. Und das empfehle ich jedem, der in einem Burnout ist oder so Burnout-Zustände hat, Symptome hat. Und so würde ich es machen. Und so kannst du es dir eigentlich mit diesem Bild am besten verdeutlichen. Also werde Herr deiner Emotionen. Und zwar verstehe sie und drück sie nicht weg. Fühle sie. Nimm sie auf, weil die sind da, um gefühlt zu werden.
Boah, richtig Panik, ey. Jedes negative Emotion schiebe ich eigentlich immer weg.
Ja, der Klasse. Okay. Wer mag sie denn schon? Also ich habe ja keinen Bock. Also ich zum Beispiel arbeite viel mit Frust. Wenn was nicht läuft, bin ich sehr schnell frustriert. Da habe ich doch auch keinen Bock drauf, mich da hinzusetzen und sagen, oh, ist das scheiße, aber geiles Gefühl. Geil, endlich wieder Frust zu spüren. Da habe ich doch keine Lust drauf. Denke ich nie. Aber es wäre natürlich auch dumm zu sagen, ich lege das jetzt zur Seite und verbeiß mir auf die Zähne und arbeite jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und manchmal ist halt dieser Schritt zurück und dieses Ordnen und dieses Sortieren sinnvoller, als die ganze Zeit zu rennen.
Krass, ey. Wenn wir gerade so beim Thema Frust sind, gab es schon mal Klienten, wo du wirklich so Frust gespürt hast, weil egal welche Methode oder egal welchen Versuch du gemacht hast, der hat einfach nicht funktioniert. Gab es sowas schon mal?
Ja, klar. In 5 Jahren passiert so einiges. Und ich hatte schon Situationen, in denen, also ich glaube, einmal hat jemand ein Coaching abgebrochen, weil er keinen Support von dem Partner oder der Partnerin bekommen hat und die Person eifersüchtig war. Das musste dann halt so ein bisschen unterbunden werden. Das war schwierig und das hat in mir Frust ausgelöst, weil für mich ist klar, das ist rein professionell, das ist rein beruflich, was ich da mache. Aber klar, es gibt Situationen, ich nehme ja die Probleme des Klienten mit ins Bett und es gibt regelmäßig in jedem, wahrscheinlich in jedem Monat, 1 oder 2 Situationen, in denen ich frustriert bin, wegen Klienten, aber nicht, weil sie schuld sind, sondern weil sie noch nicht die Lösung für sich gefunden haben. Nur weil ich sie sehe, heißt es nicht, dass das die Lösung und das Wording für die Person ist. Weil die müssen halt selber ihre Erfahrungen machen und ihre Strategien entwickeln. Und ja, das ist, passiert regelmäßig. Aber es gab auch schon mal einen riesigen Knall, einmal in meiner Coaching-Karriere, wo ich wirklich gedacht habe, oh, ich beiß mir hier die Zähne aus. Und musste dann selber zu meinen Mentoren gehen und zu meinen Coaches gehen, um diese Themen anzusprechen, weil ich nicht weiter wusste. Ich wusste nicht, wie ich es schaffe, die Perspektive zu ändern. Und das war schon echt extrem.
Hast du es geschafft?
Ja. Und tatsächlich, wenn du jetzt fragst, ja, was hast du gemacht? Sage ich dir eins, ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach aufgehört, die Schuld bei mir zu suchen und zu sagen, ich bin nicht verantwortlich für seinen Erfolg. Ich kann nur die Fragen stellen, ich kann ihm nur die neuen Sichtweisen zeigen, aber den Weg muss er laufen. Wenn er den nicht geht, bin ich nicht schuld. Das hat mir mein Mentor gesagt oder meine Mentorin gesagt. Und das war so simpel und doch so einfach. So, als ich dann losgelassen habe, hat er gemerkt oder sie gemerkt, dass sie in der Bringschuld ist. Sie muss, es ist ja ihr Leben und nicht meins. Und sie selber oder er selber muss Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Muss ich jetzt leider einen harten Cut machen, auch wenn das Thema gerade richtig, also ich finde das super inspirierend und spannend, dir auch zuzuhören von deiner Arbeit. Aber leider müssen wir das jetzt fragen, beziehungsweise wollen wir das auch fragen. Du nimmst manchmal Probleme mit ins Bett, du beißt ja an manchen Klienten die Zähne aus. Am Ende des Tages lohnt sich das? Also was verdienst du damit? Du musst keine konkrete Zahl nennen, aber also stellst du überhaupt dein Gehalt zusammen am Ende? Wie bepreist du das? Was kommt da so rum?
Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote,
sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Also es ist, weil der Job nicht geschützt ist, kommt es sehr viel auf deine Grundausbildung an. Und dadurch, dass Coaching mein Schwerpunktfach im Masterstudiengang ist, hatte ich schon so ein Glück, also ein anderes Standing im Markt, würde ich sagen, vor allem über LinkedIn. Aber ich habe Dutzende Weiterbildungen gemacht und das ist der allerwichtigste Punkt, das Geld, was reinkommt. Ich werde euch auch gleich die Zahl nennen vom letzten Jahr. Das Geld, was reinkommt, muss aber fast immer reinvestiert werden in eigene Coachings, in Weiterbildungen, weil du lebst davon, weil der Markt verändert sich, du veränderst dich, deine Klienten verändern sich. Du musst auch Marketing beherrschen, du musst Sales beherrschen. Es lohnt sich, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, wenn du wirklich Bock darauf hast. Weil du kannst nicht nur coachen. Und ich erlebe das leider in der Coaching-Bubble, dass dann irgendwelche Leute da sitzen und sagen, ich bin Coach aus Leidenschaft und jeder bezahlt, was er bezahlen möchte. Und das ist aber schwierig, weil sobald du das machst, nutzen es Leute aus und du zerstörst dein eigenes Zeitmanagement, deine eigene Energie, weil du natürlich deine Energie abgibst und irgendwann keine Kraft mehr hast. Und wenn du dafür nichts hinten rauskommst, kannst du nicht leben. Erstmal, der wichtigste Punkt ist, es lohnt sich, wenn du hochpreisig bist. Also alles ab 4.000 Euro für ein Coaching ist hochpreisig und dann lohnt es sich, weil dann brauchst du de facto eigentlich einen Kunden im Monat, um über die Runden zu kommen in der Selbstständigkeit. Ist nicht viel dann, weil die Hälfte ziehst du einfach mal ab, aber du würdest mit einer Person leben können. Spannend wird es aber, wenn du so 5 Neukunden hättest pro Monat. Da wird es dann spannend. So, und das im 1:1. Natürlich kannst du auch Gruppencoachings machen, dann könntest du mehr Leute begleiten und könntest auch das Ganze skalierbarer machen. Aber das mache ich gar nicht. Mein Umsatz letztes Jahr rein mit dem Coaching, ich habe mehrere unternehmerische Abzweigungen, also ich mache nicht nur das, ich habe auch ein Buch. Dann habe ich noch Speaking-Events und es gibt sehr viele Einkommensströme, die ich generiert habe. Aber nur für das Coaching waren es 250.000 letztes Jahr. Reiner Umsatz. So, und das vom letzten Jahr, genau. Und also es lohnt sich schon. Die Ausgaben waren dann aber so, dass ich natürlich auch Retreats organisiert habe, dass wir dann weggeflogen sind. Dass am Ende würde ich sagen, ja, sagen wir mal, rein netto auf meinem Konto, was ich dann habe, sind dann so 70 bis 80, von dem ich dann lebe. Und das investiere ich dann oder habe jetzt eine Wohnung gekauft. Aber das, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Aber auch das hat 5 Jahre gedauert. Also das war in den ersten Jahren was ganz anderes. Ich musste erstmal dieses Money-Mindset entwickeln, zu verstehen, wie Geld funktioniert und dass du erstmal dir selber wert bist, 4.000 Euro zu nehmen. Weil das war eine riesige Hürde, sich selber das einzugestehen und zu sagen, hey, 4.000 Euro für 12 Wochen. Und das auszusprechen und dann nicht Angst zu bekommen, sondern zu sagen, ja, das bin ich wert. Ich habe da Geld und Zeit und Mühe und Schweiß stecke ich da rein und Blut und Tränen. Das war eine sehr große Hürde. Aber das wäre der Rahmen, wo man sich bewegt.
Krass, also hast du quasi diese 5 Neukunden im Monat gemacht. Ich habe es gerade mal kurz so ausgerechnet.
Ja, habe ich. Ich habe auch Retreats organisiert. Da kommen dann, also mit meiner Partnerin zusammen organisieren wir Retreats. Und dann kommen dann 5 bis 10 Leute auf einen Schlag. Das ist dann auch immer so ein großer Batzen, der dann kommt. Das Ding ist aber, wenn das halt der Umsatz ist, bei dem Retreat gehen wir fast nie mit Gewinn raus, weil wir das ganze Geld in die Villa reinstecken oder in die Aktivitäten, die wir haben oder in den Merch, den wir dann zuschicken. Also wir stecken da schon viel rein. Aber ja, letztes Jahr war crazy, weil ich hatte 2 Monate, wo ich 0 Euro Umsatz gemacht habe, also gar keinen Kunden. Und dann hatte ich Monate, wo ich dann, weiß nicht, also wir sind so einen hohen Betrag eingenommen habe, wo ich dachte, wow, das habe ich ja noch nie erlebt. Also das ist irgendwie, also dieses Auf und Ab in der Selbstständigkeit, das kam da zusammen.
Ah, danke, dass du da so transparent bist.
Ja, gerne.
Dass du einen Einblick gibst. Macht nicht jeder.
Ja, wäre auch gut, wenn es mehr gute Mental Health Coaches da draußen gibt, weil ich bemerke ja schon den Markt und ich habe schon die Sorge, dass gerade viel mehr Menschen Coaching machen wollen und es werden immer mehr und alle denken, die Selbstständigkeit ist das rettende Ufer. Und das ist halt einfach. Also so viel auch zu arbeiten und du musst so viel so ein Generalist sein, in allen Sachen gut sein und schnell verstehen und umsetzen können, dass ich eher denke, es sollten weniger von diesen Coaches da sein, aber dafür müssten wir eigentlich Coaching zertifizieren lassen oder so akkreditieren lassen, dass nicht jeder diesen Job ausüben darf, und dass wir dadurch so eine Linie ziehen und sagen, hey, das sind wirklich Coaches. Das heißt, es geht mehr Richtung Psychologie und nicht dieses, ich komme in meine WhatsApp-Gruppe Coaching, sondern eher hin zu wirklich fundiertem Fachwissen.
Das muss man auch mal unterscheiden, ne? Das ist ja bei vielen nicht so. Jetzt komme ich aber auch wieder mit einem harten Cut. Also ich merke schon, wenn du so über deinen Beruf sprichst, über deine Selbstständigkeit, dass es dir halt einfach liegt, Menschen so zu helfen. Aber was fasziniert dich so, wenn du mal alles so angucken musst von deinen Coachings, was fasziniert dich am meisten an deinem Beruf? Was lässt dich morgens aufstehen?
Was fasziniert? Das ist eine schöne Frage. Mich fasziniert, dass Coaching die Chance ist, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Also es ist nicht, ich habe keine starren Strukturen. Also klar muss ich Sachen machen, auf die ich absolut keinen Bock habe. Steuererklärungen, Belege einscannen und dann, ich muss einfach auch so viel Scheiße machen, auf die ich wirklich keine Lust habe. So diese ganze Social-Media-Geschichte, da muss ich mich vor so eine Kamera stellen und dann schreibt mir mein Mitarbeiter, hey, wir müssen jetzt das Reel aufnehmen und du musst jetzt diese Videos liefern. Und ich fühle mich wie so ein Affe, wenn ich da sitze und dann, also da habe ich einfach keine Lust drauf, das durchgehend zu machen und dann, aber es gehört dazu. So, das sind die Punkte. Aber was mich wirklich krass fasziniert, ist, dass ich mich als Mensch immer weiterentwickeln darf. Und ich darf selber entscheiden, in welche Richtung es geht, weil die Menschen folgen mir, weil sie mich als Mensch gut finden und mein Marketing dann dahinter, wenn das gut dargestellt ist. Und nicht, weil sie sagen, okay, das ist jetzt ein krasses Unternehmen, sondern einfach, weil dieser Mensch, Tino Fuchs, sie dann begeistert hat oder überzeugt hat. Und das heißt, ich merke dann schon und kriege auch direkt Feedback, wenn es mal eine Zeit nicht gut läuft, bin ich vielleicht an irgendeiner Stelle in eine Richtung gegangen, die dem Mensch nicht gut gefällt. Und ich selber kriege da immer direkt Feedback, auch Schläge ins Gesicht, wenn der Umsatz da nicht läuft. Und mich fasziniert, dass ich mich einfach als Mensch weiterentwickeln kann und immer, wenn ich so in diese, ja, sehr spirituelle Ebene einnehme und ich sage, okay, jetzt nicht übertrieben, aber wenn ich dann sage, ich bin ein guter Mensch, dann läuft es tatsächlich im Coaching am besten. Also wenn ich dann anfange, wirklich einfach zu sagen, hey, ich will einfach nur ein guter Mensch sein und gute Entscheidungen treffen und Menschen nachhaltig helfen, dann funktioniert es tatsächlich am besten. Und das bringt mich dann immer auf so einen guten Weg und auch auf so eine Grundbalance, die dann ganz gut ist und die mich dann auch erden lässt. Und vor allem, was mich sehr fasziniert, ist, dass ich mit Coaching meine Vision leben kann. Also einfach dieses Visionäre zu sagen, hey, ich verändere die Arbeitswelt, zum Teil die Unternehmenskulturen zu verändern. Und mit Coaching bin ich genau da, ohne es jemals gewusst zu haben, genau da als Anknüpfpunkt. Also es gibt einen seichten Übergang da.
Aber gibt es auch was du gar nicht magst an deinem Beruf?
Außer die Reels.
Ja, außer den Reels. Was mir auch tatsächlich, was ich nicht so geil finde, das ist aber auch tagesformabhängig, ist Akquise. Ich mag verkaufen, also habe ich jetzt kein Thema mit, aber es gibt Warmakquise und Kaltakquise. Und ich muss Kaltakquise machen. Also es ist einfach Fakt, dass ich es machen muss, einfach um die Schlagzahl zu erhöhen, um einfach auf dem Radar zu sein und dass die Leute sich zumindest meinen Namen mal gehört haben. Und das sind dann auch mal so Cold Mails und dann die Leute anschreiben oder auch mal anrufen. Und das finde ich dann immer, ich denke mir so, boah, freudig, habe ich gar keine Lust drauf. Aber ich muss es machen und das gehört dazu. Und das ist meist dann auch, sind auch dann die besten Kunden, weil die darauf antworten, die dann mit mir in ein Gespräch gehen, das sind dann meistens die dann langfristig bei mir bleiben, weil die dann wirklich Need hatten und denen kann ich dann wirklich beweisen, dass das eine gute Entscheidung war.
Aber wie machst du das so fest? Also mich interessiert immer so der Gang von diesen Kaltakquise zu, du schreibst eine E-Mail, aber wen schreibst du jetzt eine E-Mail? Woher willst du denn wissen, dass genau der irgendwie mentalmäßig nicht so gut aufgestellt ist?
Ja, das ist hart. Also es ist wirklich beschissen. Das herauszufinden geht gar nicht. Also du kannst es nicht über Social Media herausfinden. Klar, wenn jetzt jemand Stories machen würde über Instagram und du die verfolgen würdest, könntest du der Person schreiben. Ich habe mich auf Executive spezialisiert, weil ich weiß um deren Position und um deren Workload und ich weiß, wie es ist, in Projekten zu arbeiten. Also habe ich mir auch eine Nische gesucht, Unternehmensberatung zum Beispiel, die in Projekten arbeitet, weil ich es nachempfinden kann. Und ich orientiere mich dann, also ich filter das raus mit einem CRM und suche dann vermehrt einfach nach Menschen, die vom CV her sehr spannend für mich sind. Das heißt, mein CRM sucht dann für mich raus, okay, die Person ist in Unternehmensberatung oder Managing Partner oder halt Selbstständige und Unternehmer unterwegs und hat die Stationen, um das Projektleben vielleicht mal aufzunehmen. Man hat die Stationen im Projektleben durch und die und den Titel und der Zeit abgearbeitet. Also das heißt zum Beispiel, nach 4 Jahren wurde er Partner einer großen Beratung. Und dann weißt du, okay, der hat Drive, der gibt Gas und der möchte schnell vorwärts kommen und versucht seine seine Ziele zu erreichen. Also der ist dann Manager, Senior Manager und Partner geworden. Und wenn er dann auf dieser Partnerebene ist, in sehr schnellem Umfang, kannst du davon ausgehen, dass er besser ist als andere und dafür auch mehr arbeitet. Und das ist dann einer der Gründe, warum ich ihn dann anschreibe und sage, hey, anhand deines CVs habe ich gesehen, du hast viele verschiedene Führungspositionen durch, finde ich sehr spannend. Ich fokussiere mich auf das Thema Resilienz und Stressreduktion. Wenn du mal Bock hast, lass uns sprechen. Ich habe nächste Woche Donnerstag um 12 Uhr noch Zeit. So, sieht das aus.
Und dann kommt, nee, ich habe keine Zeit, habe zu viel Stress.
Kommt auch vor, ja, klar. Ja, gemischt. Also die Antwort ist natürlich oftmals natürlich genervt. Manchmal sind auch Menschen total nett und sagen, ja, melde dich nochmal später. Aber das Feedback wird immer angenehmer, weil deine Reputation größer wird. Also sie kennen mich dann meist schon, weil in der Branche irgendwie schon mal mein Name gefallen ist. Und das heißt, es kommt okay an. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Aber früher war es Horror. Wirklich Horror. Das war echt schlimm.
Das ist ja dann die perfekte Zeit eigentlich, um damit anzufangen. Also es ist ja auch gefühlt so ein Trend mittlerweile, dass man mehr auf sich selber achtet, eine bessere Work-Life-Balance hat, alles drum und dran. Aber welche Trends beobachtest du jetzt speziell zu deinem Beruf, die sich positiv auswirken, aber auch negativ? Ich hoffe, die Frage war verständlich.
Ja, positiv. Also es ist ein Trend geworden, das finde ich sehr gut, dass sich Führungskräfte per se mehr Hilfe nehmen. Also es ist nicht mehr, es ist kein Narrativ mehr, zu sagen, ich gehe zum Psychologen oder ich habe einen Burnout. Wobei Burnout schon, aber es ist auf jeden Fall kein Stigma mehr. Also das Stigma bricht langsam. Man entwickelt langsam keine Abneigung mehr zu sagen, ich bin in Therapie oder ich habe einen Coach. Und je mehr Menschen ich dann kontaktiere oder in Gesprächen, mit denen ich bin, erkenne ich, dass immer mehr Führungspersönlichkeiten das in Anspruch nehmen. Therapie oder Coaching oder beides. Einfach nur zu sagen, hey, ich kann nicht auf alles achten und wenn ich keinen guten Zugang zu meinen Emotionen habe, dann will ich mir nicht 2000 YouTube-Videos und 300 Bücher durchlesen, sondern jemanden, der mich dabei betreut. Und dafür sind die Menschen gerne bereit, Geld auszugeben. Das ist ein Trend und dieses New Leadership entwickelt sich daraus, also dass jüngere Führungskräfte, die so Anfang 40 sind und schon in einer sehr hohen Position oder Ende 30, dass die darauf wirklich drauf aufspringen. Das bemerke ich schon. Was negativ ist im Markt, ja, es gibt einfach Coaches für alles. Also es gibt Pferdecoaches, es gibt Beauty-Tutorial-Coaches, es gibt so viel. Und ich finde, dass das dann verschwimmt dieser, weil es ist eigentlich ein psychologisches Coaching. Und dadurch verschwimmt diese Ernsthaftigkeit. Wenn ich dir jetzt sage, Helena, hey, hast du schon mal, oder was hältst du von Coaching? Dann werden dir bestimmt 2, 3 Sachen einfallen, wo du sagst, boah, weiß nicht, wurde schon mal von einem Vollidioten angeschrieben auf Instagram. Der wollte, dass ich in seine WhatsApp bekomme. Das ist halt schwierig.
Gefühlt jeder nennt sich ja Coach. Ob es jetzt ein Finanzcoach ist, ein Fitnesscoach, wo man sich dann so denkt, ja gut, nur weil du ein bisschen mehr auf der Hantelbank drückst, bist du jetzt nicht unbedingt ein Coach, aber gut.
Ja, perfekte Überleitung, würde ich sagen, für unseren Klischee-Talk, weil da ergibt sich ja das ein oder andere Klischee oder Vorurteil. Ich würde gerne mit einem Satz anfangen, der mich auch, ja, oft begleitet oder den man oft zurückbekommt. Das ist jetzt kein direktes Klischee, aber oft, wenn man ja viel zu tun hat und ist irgendwie genervt, dann hört man vielleicht von seinem Gegenüber manchmal, dann stresst dich halt nicht so. Was hältst du von dem Satz? Wie gehst du damit um?
Ja, totaler Bullshit. Das ist irgendwie, dann stresst, ja, das ist wie wenn ich dir sage, du bist in einer Depression, ja, mach dir nicht so viele Gedanken. Total schwierig, diesen Satz. Ich weiß, dass die Person das gut meint, aber es geht halt oft nicht, weil du so kognitive Muster hast, dass du jedes Mal versuchst, Performance zu bringen oder dir Druck machst. Und deswegen schrecklicher Satz, vielleicht mit einer Frage dagegen zu antworten. Was stresst dich denn gerade? Würde ich vielleicht gegenfragen. Also beziehungsweise als Frage nutzen.
Das ist gutes Handhaben. Dann weiß ich das nächste Mal, was ich die Ellen frage. Und nicht nur, was ich sage. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Alles, was eigentlich so ein Coach erzählt, kannst du doch auch nachrecherchieren. Gibt es doch irgendwelche Google-Seiten, ChatGPT hilft dir doch direkt, oder nicht?
Ist das ein Frontalangriff oder ist das eine Frage?
Ja, Frontalangriff, ja. So ein typisches Klischee halt, man kann so alles googeln.
Das stimmt, das hatte ich auch schon 1, 2 Mal. Und würde ich sogar sagen, ja. Also du könntest alles selbst nachlesen. Ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe ja mein Studium, das sind meine Studienordner da hinten. Ich meine, wenn du Bock hast, liest dir das durch. Das sind nur 2500 Seiten. Schaust dir an. Und dann kannst du mehrere Bücher lesen zur NLP, also zur neurolinguistischen Programmierung. Du kannst Psychologiebücher lesen. Also tatsächlich könntest du dir das alles beibringen. Du kannst dir aber fast alles auf der Welt selbst beibringen. Und ich glaube, es geht dann darum, zu sagen, möchte ich nicht Geld investieren, dass es jemand für mich macht und dass ich den Weg schneller gehe? Und das sollte halt die Grundfrage sein, weil wenn du es selbst nachlesen kannst, dann mach's. Und stell nicht die Frage oder komm nicht mit diesem Klischee oder sprich nicht diesen Satz aus, weil sonst würden wir hier nicht sitzen und darüber sprechen. Also wenn jetzt jemand im Lead-Call bei mir wäre und das sagen würde, würde ich sagen, ja, dann würden wir hier gern, also du hast dem Call ja schon zugestimmt, also gibt es ja einen Grund, warum wir hier sitzen.
Nächster Frontalangriff. Nur reden löst keine Probleme. Ich brauche keinen Psychologen.
Boah, der ist schon hart.
Ist ja schon ich habe gesagt, hart. Wir roasten dich ein bisschen.
Ja, der ist gut. Wir
sind besser geworden.
Guter Angriff. Alan geht in die zweite Runde hier. Ja, also tatsächlich ist das so ein Totschlagargument, weil am Ende reden ja ganz viel hilft. Und man muss sich halt die Frage stellen, und so würde ich das auch drehen, mit wem redest du denn? Und wenn die Person sagt, ich habe meinen Partner, meine Partnerin, dann würde ich halt die Frage stellen, und wie zufrieden bist du mit der Qualität dieser Gespräche? Also wenn du jetzt zum Beispiel Probleme hast, kannst du mit deinem Partner sprechen. Und das ist auch okay, das ist gut, dass ihr sprecht. Oder mit deiner besten Freundin. Aber deine beste Freundin und deine Partnerin oder dein Partner sind halt beides keine Psychologen. Und es ist nicht deren Aufgabe, dich da rauszuziehen. Sie würden es gerne machen und es wäre auch schön, wenn es immer klappt. Aber die Gefahr, dass man durch solche Gespräche und sich auf solche Menschen zu verlassen, also die Gefahr, dass da irgendwas falsch läuft, ist natürlich da, weil sie natürlich nicht ausgebildet sind. Und ich habe früher die Verantwortung, und tatsächlich habe ich früher auch so gedacht, Verantwortung gerne abgegeben. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich habe ja meine Freunde, meine Jungs, die hören mir ja zu. Und habe dann versucht, das genauso zu machen wie die, weil dann wird es mir auch gut gehen. Oder habe gesagt, ich muss möglichst viele Eigenschaften von denen nachmachen, weil dann bin ich auch wieder glücklich und komme wieder klar. Aber am Ende, am besten war es dann immer wirklich ausgiebig zu reden und wirklich in die Tiefe zu gehen. Zu erkennen, dass da eine Emotion ist oder dass da eine Angst ist oder eine Sorge ist, die mich so stark ja, klein hält oder einschränkt oder selbst hindert, mich zu lieben, mich anzuerkennen, mich selbst wertzuschätzen. Und ja, also da muss ich sagen, es ist eigentlich genau falsch. Reden löst fast alle Probleme und dann das Umsetzen.
Ja, Kommunikation ist key, ne? Das hatten wir jetzt auch schon öfters, dass es super, super wichtig ist. Wir haben tatsächlich noch ein letztes Klischee, was ich aber finde, was du während der Podcast-Folge total aufgehoben hast. Ein typischer Coach zieht dir das Geld aus der Tasche. Wobei ich halt finde, so wie du es jetzt uns erzählt hast, so was dein Ziel ist und es bringt ja auch deinem Gegenüber etwas. Aber das ist trotzdem noch so ein typisches Klischee. Willst du darauf noch eingehen?
Ja, auch da, das stimmt tatsächlich, dass dieses Klischee kenne ich auch. Oder wie kannst du bereit sein, so viel Geld für so etwas auszugeben, wo du nicht mal weißt, ob es funktioniert? Verstehe ich auch tatsächlich, weil das muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Das Problem ist, dass wenn dieses Klischee auftritt, dass oft Business Coaches gemeint sind. Und Business Coaches sind Leute, die dir zeigen, wie du, keine Ahnung, in 12 Wochen 6-stellige Umsätze schreibst und bald Lamborghini fährst, um das vielleicht mal so zu übertreiben. Aber das ist sehr stark auf diese Business-Coaching-Schiene, weil dort die Leute mit ihrem Geld hausieren gehen. Also die zeigen dann durch Statussymbole, wie krass es bei denen läuft. Und dadurch wird eine gewisse Zielgruppe angesprochen, meist junge, hungrige Männer. Das ist meist so dieses Männer, die so ein bisschen ego-bezogen sind und dann unbedingt erfolgreich werden wollen. Und dann in diese versuchen, in so ein Network-Marketing-Gedöns reinzukommen und versuchen, darüber erfolgreich zu werden. Und da muss ich sagen, das stimmt zum Teil auch, weil da wird dir das Geld aus der Tasche gezogen und wirklich nachhaltig ist es nicht. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, ist das kein Coaching. Weil das ist oft Training. Die haben dann irgendwelche Videokurse, die du lernen sollst, dann musst du es nachmachen, dann hast du einen Gruppencall, aber da wirst du ja nicht gecoacht. Dir wird nicht geholfen, mit deinen Emotionen umzugehen. Dir wird nicht geholfen, eine neue Perspektive aufzunehmen. Dir wird gesagt, wie du von A nach B kommst und welche Schritte du machen musst. Und da wird nicht geschaut, dass du da einen individuellen Weg gehst. Und so würde ich das entkräften. Aber ja, ich weiß, Coaching ist teuer und ich weiß auch, dass meine Coachings teuer sind und das ist viel Geld. Aber ich versuche es dann natürlich so darzustellen und auch beziehungsweise auch so umzusetzen, dass die Person mit einem anderen Mehrwert rausgeht. Vielleicht mit weniger Geld in der Tasche, aber mit einem besseren Bezug zur Emotion und mit einem zufriedeneren Leben.
Das ist eigentlich voll das schöne Schlusswort, ne? Muss ich mal sagen.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in deinem Berufsleben, in deinen Beruf an sich. Ich fand es irgendwie fast schon wie ein kleines Coaching für uns, für mich. Also ich finde deine Energie super erdend irgendwie. Ich bin gerade voll entspannt. Also danke dafür, für diese voll. Stunde.
Sehr gerne.
Ja.
Also ich sag mal so, wir hatten jetzt fast eine Stunde mit dir und ich bin gefühlt von einer Massage für meine Seele gekommen. Also das Coaching lohnt sich. Der Preis ist auch gerechtfertigt. Also das ist mal so ein bisschen Werbung für dich. Also ich habe mich super wohl gefühlt und ich könnte mir tatsächlich auch sogar vorstellen, weiß nicht, in naher Zukunft mit meinem Arbeitgeber zu sprechen und mal zu fragen, wie sieht's denn aus? Mal so ein Coaching, gerade bei Leuten, die overload sind. Ja, ich kenne da jemanden.
Erstmal vielen, vielen Dank, Leute. Ich muss sagen, das war ein sehr, sehr angenehmer Podcast. Ich war schon ein paar, aber ihr beide strahlt so eine absolute Entspanntheit aus. Das ist schon krass. Ihr sitzt da nicht und hämmert die Fragen rein. Das ist cool, dass ihr auch nach links und rechts schaut und Möglichkeiten zum Abbiegen gibt. Vielleicht Schlusswort von mir. Keine Eigenwerbung, was vielleicht viele machen würden, sondern eher: Mir ist wichtig, dass wenn das Leute hören und auch Leute merken, dass sie Themen mit Emotionen haben oder mit, ja, im Job, dass sie das Gefühl haben, unterdrückt zu werden, nicht sie wertgeschätzt zu werden, unzufrieden sind, die ganze Zeit aber, auch vielleicht schon schlecht schlafen, Kopfschmerzen haben, sich nicht fokussieren können, nicht mehr im Hier und Jetzt leben, vielleicht auch schon solche Burnout-Symptome haben, dass es keine Schande ist, zu sprechen. Und dass es vor allem keine Schande ist, sich selbst einzugestehen, dass man etwas hat, was vielleicht schon Symptome sind und dass man daran arbeiten kann. Weil dieser Schritt lohnt sich, weil du dann nachhaltig dich verändern kannst, dass du deine Perspektive veränderst. Und vor allem Männer, traut euch einfach mehr mit euren Emotionen klarzukommen und vor allem euch damit auseinanderzusetzen, weil das wird euch auf kurz oder lang in jedem Bereich helfen, sowohl im Business als auch in Beziehungen und Partnerschaften. Weil wenn ihr versteht, welche Emotionen euch triggern und euch auch irgendwo hinführen und warum ihr so impulsiv und so aggressiv manchmal reagiert, dann könnt ihr es endlich verändern. Und dann seid ihr auch zufriedener. Nicht nur eure Partnerin, sondern auch euer Arbeitgeber oder halt auch eure Angestellten. Das war mein Schlusswort.
Vielen Dank.
Dankeschön. Dann harter Cut. Zum letzten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat oder generell unser Podcast, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder eine Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Wenn ihr einmal Gast bei uns sein möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Mail dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr gestresst seid und kurz vorm Burnout steht, dann schaut doch gerne mal beim Tino vorbei. Wir lassen auch seine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag in aller Frische.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.